Fahrenwald Stories, der Podcast aus Hannover Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Mit Fahrenwald Stories den Stadtteil neu entdecken.
Heute Adventskalender.
Am Abend vor dem Nikolaustag sollte im Freizeitheim Fahrenwald eine Lesung mit dem Schriftsteller und Übersetzer Heiko Postma stattfinden. Corona machte uns einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem wollen wir nicht auf die Adventsgeschichte verzichten. Und so hat Heiko Postma sie exklusiv für uns eingelesen. Postma ist als Autor, Publizist, Literaturkritiker und Vortragskünstler bekannt. Aber bei all seinen Aktivitäten ist er vor allem auch selbst ein leidenschaftlicher Literaturliebhaber. Das hört man, wenn er nun mit uns die Geschichte Synnerklaus in Not vom belgischen Autor Felix Timmermans teilt. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Auch ich begrüße Sie zu dieser vorweihnachtlichen Lesestunde, in der ich Ihnen die schöne Geschichte vortragen möchte, die der flämische Erzähler Felix Timmermans im Jahre 1924 unter dem Titel »De Nood van Sinterklaas« herausbrachte und als gelernter Maler und Zeichner auch eigenhändig illustrierte. Zwei Jahre später, 1926, erschien sie als »Sankt Nikolaus in Not« auch in Deutschland, wo Felix Timmermans in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen einer der meistgelesenen ausländischen Autoren war. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so, doch immer noch dürfte er der hierzulande bekannteste belgische Schriftsteller überhaupt sein. Und in jedem Fall ist seine Sinterklaas-Geschichte ein echter Dezember-Klassiker geblieben. Felix Timmermans, Synnerklaus in Not. Es fielen noch einige sanfte Flocken aus der wegdriftenden Schneewolke und da stand mit einst und unvermutet der runde Mond über dem weißen Turm und leuchtete. Die beschneite Stadt wurde eine silberne Stadt. Es war ein Abend von flaumfedriger Stille und lilienreiner Friedlichkeit. Und man wäre nicht verwundert gewesen, hätte man die flimmernden Sterne niedersinken und als Heilige in goldenen Messgewändern die weißen Straßen entlang wandeln sehen. Es war ein Abend auserkoren für Wunder und Mirakel. Doch niemand sah die gnadenvolle Schönheit des alten Städtchens unter mondbeschienenem Schnee. Die Menschen schliefen. Und einzig der Dichter Remuldus Kersmakers, der in allem das Schöne sah und darum langes Haar trug, saß bei Kerzenlicht und Pfeifenrauch daran, ein Gedicht über die Götter des Olympos zusammenzureimen und über die Herrlichkeit der griechischen Luft, die er auf Holzstichen so heftig bewundert hatte. Der Nachtwächter Dries Andijver, der auf dem Turm wachte, lief alle Viertelstunden hin, um längs der vier Windrichtungen rasch drei Noten zu blasen und kroch dann zurück in sein warmes, hölzernes Kämmerchen an den bullernden Feuerofen und las weiter in seinem Liederbüchlein »Der flämische Barde, 100 Lieder für einen halben Franken«. War da eines bei, wovon er die Weise kannte, dann kratzte er diese auf einer alten Violine und sang das Lied durch seinen weißen Schnurrbart, dass es bis hoch ins krähendüstere Gebälk des Drums schallte. Ein kühles Pöttchen Bier schmierte stets zur Belohnung seine Stimmröhre. Trintje Mützer aus dem zuckrigen Nasenflügel saß in ihrer Küche und sah trübselig durch das Kreuzgitterfenster in ihren Süßigkeitenladen. Ihr Herz war wie in einen Dornenstrauch gefallen. Trintje Mützers Herz war so durchstochen und durchbohrt, nicht weil ihr ganzer Laden von Synnerklaus-Waren ausverkauft war, nein, sondern weil das große Schokoladenschiff unverkauft stehen geblieben war. einen halben Meter hoch war es und so lang wie von hier nach da. Wie prangte es schön hinter den flaschengrünen Butzenscheiben ihres Lädchens. Entzückend mit Silberpapier beklebt, verziert mit rosa Zuckerschnörkeln, mit Leiterchen aus weißem Zucker und mit Dampf in den Schornsteinen. Der Dampf war weiße Watte. Das ganze Ding kostete so viel wie alles Kleinzeug von Lebkuchenhähnen mit einem Federchen im Sterz, wie all die Kringel, roten Zuckerstangen, Fondantgusswaren, Zuckerplätzchen und Schokoladentafeln zusammen. Und wenn dieses Stück, dieses Schiff, das sich in rosa Zuckerlettern Kongo betiteln ließ, nicht verkauft würde, lag ihr gesamter Verdienst im Schlick. Und sie verlor noch dazu Geld wegen des Einkaufs. Warum hatte sie das Ding auch kaufen müssen? Wo war sie nur mit ihren Gedanken gewesen? So ein kostbares Stück für ihren bescheidenen kleinen Laden. Jeder einer war wohl gekommen, um es anzuschauen. Kinder und Mütter. Sie hatte dadurch verkauft wie aus Schöpflöffeln. Aber niemand fragte nach dem Preis des Schiffs. Und seine weiße Watte blieb stehen. Stumm am Dampfen wie ein toter Fisch. Zur Madame von dem Dr. Faas, die wegen Fahrenbergs Bonbons gekommen war gegen Husten, hatte Trintje gesagt, sehen Sie mal, Madame Doktorsfrau, was für ein schönes Schiff. Wenn ich Sie wäre, würde ich Ihren Kindern zu deren Sinterklaus nichts anderes schenken als das Schiff. Die werden selig sein wie im Himmel. Ach, sagte die Madame von dem Dr. Faas abwehrend, St. Nikolaus ist nur ein armer Mensch. Die Kinder werden schon viel zu verzogen. Und dabei gehen die Angelegenheiten meines Herrn Gemahls viel zu schlecht. Wissen Sie wohl, Trintje, dass es diesen Winter keinen Kranken für ihn gab? Wenn das nicht besser wird, weiß ich nicht mehr, was ich anfangen soll. Und sie kaufte zwei Lebkuchenhähne auf einer Stange und ließ sich tagelang nicht mehr blicken. Und nun war Sinterklausabend. Alles Kleinzeug war weg. Nur die Kongo stand da in ihrer Kongo-Couleur, um in einsamer Leere ihre weiße Watte qualmen zu lassen. 20 Franken Verlust. Der ganze Horizont war schwarz wie die Kongo selbst. In Stücken verkaufen oder verlosen, na, das brächte noch 5 Franken ein und sie konnte das Schiff doch nicht auf ihre Kommode setzen, neben die anderen Nippesfiguren. Ihr Herz war in einen Dornenstrauch gefallen. Sie steckte eine Kerze für St. Antonius an und eine für Sinterklaus und betete einen Rosenkranz, damit sich der Himmel um das Schiff kümmern und Gnade herabtauen solle. Sie wartete und wartete. Die Stille wanderte auf und ab. Um 10 Uhr machte sie die Fensterläden zu und konnte in ihrem Bett vor Verdruss nicht schlafen. Und da war noch ein viertes Wesen in dem verschneiten Städtchen, das nicht schlief. Das war ein kleines Mädchen, Cecilie, die ein seidig blondes Lockenköpfchen hatte und so gewaltig arm war, dass sie sich niemals mit Seife waschen konnte und ein Hemdchen trug mit einem einzigen Ärmel und von dem die Saumränder aussahen wie die Eiszapfen an den Dachpfannen. Cecilie saß, derweil ihre Eltern oben schliefen, unter dem Kaminsims, um zu warten, bis Sinterklaus das Schokoladenschiff von Trintje Mützer herabfallen ließe. Sie wusste, dass es zu ihr gebracht werden würde. Sie hatte es jede Nacht geträumt. Und nun saß sie da, es sicher und geduldig zu erwarten. Und da sie fürchtete, dass es beim Herunterfallen zerbrechen könnte, hielt sie ihr Kopfkissen in den Armen, damit das Schiff sachte wie eine Feder darauf niedersinken solle. Und während die 4 wachenden Menschen im Städtchen, der Dichter, der Turmwächter, Trintje Mützer und Cecilie, jeweils mit ihrer Freude, ihrem Kummer oder ihrem Verlangen beschäftigt waren und nichts von der Nacht sahen, die wie ein Palast war, öffnete sich wie ein runder Ofen mit runder Silbertür der Mond. Und aus der Mondhöhle sank eine solch schimmernde Klarheit herab, dass sie selbst mit einer goldenen Feder nicht zu beschreiben wäre. Für einen Augenblick fiel das echte Licht vom echten Himmel einmal auf die Welt. Das war, um Synoklaus beritten auf seinem weißen, schwer beladenen Eselchen und um den schwarzen Piet durchzulassen. Und wie kamen sie auf die Erde? Ganz einfach. Das Eselchen stellte sich auf einen Mondstrahl, machte seine Beine steif und ließ sich nur steif nach unten gleiten, wie auf einer schrägen Rutschbahn aus Eis. Und der schlaue Piet packte den Schwanz des Eselchens und ließ sich in der Hocke gemütlich mitziehen. So gelangten sie in das Städtchen, aufs Rondell des verschneiten großen Marktes. In Körben, die an den beiden Seiten des Eselchens hingen, glänzten und dufteten die Süßigkeiten, die der schwarze Piet unter Aufsicht von Synoklaus in den Zuckerbäckereien des Himmels gebacken hatte. Und als man sah, dass es nicht reichte und der Zucker alle war, war der schwarze Piet in Bürgertracht, inkognito, in den Läden, auch bei Trintje Mützer, Leckereien einkaufen gegangen, mit dem Geld aus den Synoklaus Opferstöcken, die er alle Jahre wieder in den Kirchen ausleeren durfte. Und mit all den Naschhaftigkeiten war er an einem Mondstrahl hinaufgeklettert, in den schönen Himmel hineingekrochen und nun musste das alles an die kleinen Freunde von Synoklaus verteilt werden. Synoklaus ritt durch die Straßen und vor jedem Haus, in dem ein Kind wohnte, händigte er, nach Maßgabe der Bravheit dieses Kindes, dem schwarzen Piet Leckereien aus, der sie mit katzenartiger Geschmeidigkeit an Regen, Röhre und Dachrinne längs kletternd und über die Dachpfannen krabbelnd zum Schornstein brachte, wo er sie vorsichtig nach drinnen fallen ließ, durch das kalte, windige Kaminloch hindurch, geradewegs auf einen Teller oder in einen Holzschuh, ohne eine der zerbrechlichen Köstlichkeiten zu bestoßen oder zu verschrammen. Der schwarze Piet hatte einen Schlag weg davon und Synoklaus liebte seinen Knecht wie seinen Augapfel. Sie arbeiteten sich durchs ganze Städtchen und warfen hinab, wo was zu werfen war, selbst hier und da eine harte Rute für echte Taugenichtse. »Wieder fertig, bis zum nächsten Jahr«, sagte der schwarze Piet, auf die leeren Körbe schauend. Er steckte sich ein Pfeifchen an und stieß ob der getanen Arbeit einen erleichterten Seufzer aus. »Was sagst du?« fragte Synoklaus besorgt. »Ist da nichts mehr drin? Und Cecilie, die brave Cecilie, Synoklaus sah auf einmal, dass sie vor dem Haus von Cecilie standen und legte den Finger an den Mund, als Mahnung, leiser zu sprechen. Doch das Kind hatte die warme, wie eine Hummel brummende Stimme gehört, machte große Augen unter dem goldenen Lockenkopf, schlüpfte ans Fenster, schob die Gardine weg und sah dort Synoklaus den Echten. Das Kind blieb mit vor Erstaunen offenem Mund stehen. Und während es gar nicht genug bekommen konnte von dem goldenen Bischofsornat, der mit den bunten Edelsteinen wie ein Garten funkelte, von der Pracht der Mitra, auf der ein diamantenes Kreuz wie mit Messern Licht in die Nacht schnitt, von der Ornamentfülle des Krummstabs mit einem silbernen Pelikan, der für seine Jungen rubinrotes Blut aus seinem Herzen pickte, während sie die feine Spitze betrachtete, die über dem purpurnen Mantel aufstieg, Vergnügen hatte am Anblick des weißen, guten Eselchens und lächeln musste über die Grimassen des ultigen schwarzen Piet, der seine weißen Augen herumrollen ließ, als wären sie lose wie Taubeneier. Während all dem hörte sie die zwei Männer zueinander sagen, »Ist da nichts mehr in den Körben, Piet? Nein, heiliger Meister, so wenig wie in meinem Geldbeutel. Such doch einmal richtig, Piet. Tja, heiliger Meister, selbst wenn ich die Körbe auswringe, kommt da nichts an den Haken.« Synoklaus fuhr sich bekümmert durch seinen schlohweißen Kräuselbart und klimperte mit seinen honiggelben Augen. »Ach«, sagte der schwarze Piet, »da ist doch nun nichts dran zu machen, heiliger Meister. Schreiben Sie Cecilie, dass sie im kommenden Jahr dreimal so viel kriegen soll.« »Niemals, schwarzer Piet. Ich, der ich im Himmel wohnen darf, weil ich drei Kinder, die schon kaputtgeschnitten im Pökelsalz lagen, wieder ins Leben gebracht und ihrer Mutter übergeben habe, soll nun diese kleine Cecilie, das bravste Kind der Welt, an ihren Daumen lutschen lassen und ihr eine schlechte Meinung von mir verschaffen. Niemals, Piet. Niemals. Piet schmauchte heftig, das gab Inspiration, und sagte plötzlich, aber heiliger Meister, dann hören Sie mal zu. Es ist keine Zeit mehr, um noch einmal hinauf zum Himmel zu gehen. Sie wissen, St. Peter betrachtet den Himmel nicht als einen Taubenschlag. Außerdem ist der Backofen kalt und es ist kein Zucker mehr da. Und hier in der Stadt sind alle am Schlafen. Und es ist sowohl Ihnen als auch mir verboten, Menschen zu wecken, und nebenbei ist auch alles ausverkauft. Sinnerklaus strich sich dabei grübelnd über seine vierfach gefurchte Stirn, neben der auch schon Löckchen schimmerten, denn sein Bart fing gleich hinter seinem schönen Hut an. Ich muss euch nicht sagen, wie Cecilie bei all diesen Worten langsam reichlich Verdruss kriegte. Das prächtige Schiff sollte nicht bei ihr landen. Und plötzlich schoss ihr blitzartig etwas in den Sinn. Sie machte die Tür auf und stand in ihrem ausgefransten Hemdchen auf der Schwelle. Sinnerklaus und der schwarze Piet schraken zusammen wie Kaninchen. Doch Cecilie schlug ehrerbietig ein Kreuz, trat mit ihren bloßen Füßen in den Schnee und ging auf den heiligen Kinderfreund zu. »Tach, Herr von Sinnerklaus«, stotterte das Mädchen, »alles ist noch nicht ausverkauft. Bei Trintje Münster steht noch ein großes Schokoladenschiff aus dem Kongo. Als sie die Fensterläden vorgehängt hat, stand es noch da. Ich habe es selber gesehen.« Von seiner Alteration erholt, rief Sinnerklaus vergnügt, »siehst du wohl, alles ist nicht ausverkauft. Auf zu Trintje Münster, zu Trintje...« »Aber, ach«, und seine Stimme bimmerte niedergeschlagen, »wir dürfen niemanden wecken.« »Ich auch nicht, Sinnerklaus«, fragte das Kind. »Ah, bravo«, rief der Heilige, »wir sind gerettet, kommt!« Und sie gingen mitten auf der Straße, Cecilie auf ihren bloßen Füßen voran, geradewegs zur Eierwaffelstraße, wo Trintje Münster wohnte. In der Süßbutterstraße wurde ihr Blick auf ein erleuchtetes Fenster gelenkt. Auf dem herabgelassenen Rollvorhang sahen sie den Schatten eines mageren, langhaarigen Menschen, der mit einem Büchelchen und einer Pfeife in der Hand große Gebärden machte und dessen Mund auf und zu ging. »Ein Dichter«, dachte Sinnerklaus und schmunzelte. Sie kamen zum Häuschen von Trintje Münster. Der Mond ließ sie das Aushängeschild gut lesen, zum zuckrigen Nasenflügel. »Weck sie nur auf«, sagte Sinnerklaus. Und das Mädchen ging rücklings zur Tür und klopfte mit ihren Hacken gegen das Holz. Doch das klang sanft wie ein Samthämmerchen. »Stärker«, sagte der schwarze Piet. »Wenn ich noch stärker klopfe, wird's noch schwächer, denn mein Fuß tut mir weh.« »Mit deinen Fäusten«, sagte der schwarze Piet. Aber die Fäuste waren noch leiser als der Hacken. »Warte, ich werde meine Schuhe ausziehen, dann klopfst du damit«, triumphierte der schwarze Piet. »Nein«, gebot Sinnerklaus, »keine Tricksereien oder Kinkerlitzchen. Gott ist heller um uns als dieser Mondschein und duldet keine Advokatenstreiche.« Und dabei hätte sich der gute Mann gern den Finger abgebissen, um das brave Cecilie zufriedenzustellen. »Ah, aber den Kerl mit seinen Affenhaaren auf dem herabgelassenen Rollvorhang«, rief der schwarze Piet vergnügt, »den darf ich rufen, der schläft nicht.« der Dichter«, lachte Sinnerklaus, und zu dritt eilten sie zu dem Dichter Remoldus Kersmakers. Und ohne weiteres machte Piet kleine Schneebällchen, die er gegen das Fenster schleuderte. Der Schatten blieb stehen, das Fenster ging auf und die lange Gestalt des Dichters, der Verse von Göttern und Göttinnen aus dem Olympos aufsagte, kam im Mondschein zum Vorschein und fragte von dort oben, »Welche Muse kommt mir Heldengesänge diktieren?« »Sie sollen für uns Trintje Münster wecken gehen«, rief Sinnerklaus, und er erzählte seine Notlage. »Dann sind Sie der echte Sinnerklaus?«, fragte Remoldus. »Das bin ich«, und darauf kam der Dichter erfreut nach unten, pitschte all den Dialekt aus seiner Sprache, machte Verbeugungen, sprach von Dante, Beatrice, von Dell, Milton und anderen dichterlichen Figuren, die er im Himmel vermutete. Er stand ihnen zu Dienst. Und sie kamen zu Trintje Münster, und der Dichter stampfte und rammelte mit so viel Temperament gegen die Tür, dass das Frauensmensch Holter die Polter aus ihrem Bett stürmte und verschreckt das Fenster aufriss. »Ist die Welt am Untergehen?« Wir kommen um das große Schokoladenschiff, sagte Sinnerklaus, der ihr nichts weiter erklären konnte, denn sie war schon weg und kam in ihrem lächerlichen Nachtkleidern wieder und mit einem bloßen Fuß und einem Strumpf in der Hand, um ihr Türchen aufzumachen. Sie steckte die Lampe an und ging direkt hinter ihren Tresen, um zu bedienen. Sie dachte, dass er der Bischof von Mechelen sei. »Herr Bischof«, sagte sie stockend, »hier ist das Schiff aus bester Schokolade und es kostet 25 Franken.« Der Preis war 20 Franken, aber ein Bischof kann ja bequem 5 Franken mehr zahlen. Doch nun kam der Knall. Geld! Sinnerklaus hatte kein Geld, da hat man im Himmel nichts mit zu schaffen. Der schwarze Piet hatte kein Geld, das Kind hatte bloß ein kaputtes Hemd an und der Dichter kaute vor Hunger auf seinen langen Haupt- und Barthaar und war 4 Wochen mit der Zimmermiete im Rückstand. Sie sahen einander flau an. »Es ist um der Liebe Gottes willen«, sagte Sinnerklaus. »Gern hätte er seine Mitra hergegeben, aber die war ihm wie alles vom Himmel geliehen. Und etwas davon wegzugeben, war Heiligenschändung.« Trintje Mütze rührte sich nicht und beäugte sie finster. »Tun Sie es dem Himmel zuliebe«, sagte der schwarze Piet. »Kommendes Jahr werde ich Ihren ganzen Laden leer kaufen.« »Tun Sie es aus lauter Poesie«, sagte der Dichter theatralisch. Doch Trintje rührte sich nicht. Sie fing an zu glauben, dass es, weil sie kein Geld bei sich hatten, verkleidete Diebe seien. »Raus aus meiner Tür! Polizei! Polizei!« krähte sie auf einmal. »Raus aus meiner Tür! St. Antonius und St. Nikolaus stehen mir bei!« »Aber ich bin selbst St. Nikolaus«, sagte der Heilige. »Ah, so siehst du auch aus! Du kannst doch nie mal einen einzigen Cent vorweisen!« »Ach, das Geld, das alle Bruderliebe verfälscht«, seufzte Sinnerklaus. »Das Geld, das die edle Poesie verkorkst«, seufzte der Dichter Kersmarkers. »Und die Menschen, die armen Menschen arm macht«, grübelte Cecilie ungefähr. »Und ein schornsteinfähiger Herz doch nicht weiß klopfen kann«, lachte der schwarze Piet, und sie gingen nach draußen. In der mondnächtlichen Schnee- und Eisestille hallte das »Schlaft getrost«, laut und klar vom Turm herab. »Noch einer, der nicht schläft«, rief Sinnerklaus erfreut. Und mit eins steckte der schwarze Piet seinen Fuß zwischen die Tür, die Trintje zornig zuschlagen wollte. »Haltet ihr das Frauensmensch wach«, sagte der schwarze Piet. »Ich bin gleich zurück.« Und damit stieß er die Tür wieder auf, so heftig überdies, dass sich Trintje in einem Körbchen mit Zwiebeln wiederfand. Und während die anderen aufs Neue hineingingen, sprang der schwarze Piet auf das Eselchen, flog wie ein Raubvogel durch die Straßen, hielt an vor dem Turm, klomm an Zinne, Fiale, Zierwerk, Schiefertafel und Heiligenbild entlang den Turm hinauf bis zu Dries Andreivel, der just »Es ging ein Jäger raus zur Jagd« auf seiner Violine kratzte. Der arme Kerl ließ Geld und Geige fallen, doch der schwarze Piet berichtete ihm alles. »Erst sehen und dann glauben«, sagte Dries. Piet bekam ihn dennoch leicht nach unten und gemeinsam stoben sie auf dem Eselchen durch die Straßen zum zuckrigen Nasenflügel. Und Sinnerklaus fiel vor dem Nachtwächter auf die Knie und flehte ihn an, doch die 25 Franken zu bezahlen, auf das er dann alles Glück der Welt haben solle. Und der Kerl war gerührt und sagte zu der ungläubigen, hartherzigen Trintje, »Ja, ich weiß nicht, ob er lügt, aber so sieht der Sinnerklaus doch aus. In dem Bilderbuch von unseren Kleinen und in dem Kirchenfenster über dem Taufbecken. Er müsste es also eigentlich sein. Ah, geben Sie ihm nur das Schiff. Morgen bezahle ich's Ihnen.« Trintje hatte alles Vertrauen zu dem Turmwächter, einem Mann aus ihrer Nachbarschaft. Und Sinnerklaus bekam das Schiff. »Geh jetzt nur rasch nach Haus und schlaf«, sagte Sinnerklaus zu Cecilie. »Wir bringen gleich das Schiff.« Das Kind ging nach Hause, doch es schlief nicht und saß mit dem Kissen in seinem Arm unter dem Schornsteinmantel, um auf das Herabsinken des Schiffes zu warten. Der Mond schaute direkt in das ärmlich triste Zimmerchen. Hey, was saß Cecilie da mit einem Mal? Drüben auf einem schimmernden Mondstrahl klabasterte das Eselchen empor, mit Sinnerklaus auf seinem Rücken, und der schwarze Piet ließ sich den Schwanz des Eselchens festhalten mitschleifen. Der Mond öffnete sich und sanftes, großes Licht fiel in funkelnden Regenbogenfarben über die verschneite Welt. Sinnerklaus grüßte zur Erde hin, trat ein und es war wieder normale, grün, mondbeschienene Nacht. Cecilie glaubte, sie müsse gleich weinen. Der schwarze Piet oder der gute Heiligen hatte das Schiff nicht gebracht. Es lag nicht auf dem Kissen. Doch schau, was für ein Glück! Das Schiff, die Kongo, stand da, dort in der kalten Asche, ohne Bruch oder Beule, glänzend von Silber. Und aus seinen zwei Schornsteinen dampfte wohl für 7,5 Cent weiße Watte. Wie konnte das sein? Wie war das so still und heimlich geschehen? Tja, das weiß nun wirklich keiner. Das ist das Sachwissen und brillante Können vom Schwarzen Piet. Und das gibt er niemandem preis. Tja, ein Geheimnis muss eben auch nach dem Ende noch bleiben. Aber es ist doch schön, wenn selbst ein so kluges, nachdenkliches und gewitztes Kind wie die kleine Cecilie noch überrascht werden kann. Das also war Felix Timmermans Geschichte, Der Nord von Sinterklaas, die übrigens 1967, 20 Jahre nach dem Tod des Dichters und dann unter dem deutschen Titel Sankt Nikolaus in Not auch plastisch verfilmt wurde mit all den bekannt gelenkigen Stars der Augsburger Puppenkiste. Und nun, da alle Notlagen überwunden sind, Cecilie glücklich ist und trinkt ihr zufrieden, da Sinnerklaus und der schwarze Piet uns wieder vom Himmel herab zuschauen, bleibt auch mir nur noch Ihnen allen ein wunderbar fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen und ein glückliches neues Jahr.